Ja, ihr hört Radio X 101,4 MHz, 99,85 MHz im Kabel. Mein Name ist Roman Wortreich und ich habe im Studio einen Gast heute hier eingeladen. Ich habe Heinz Schöller hier mir gegenüber sitzen. Hallo Heinz.
Hallo.
Heinz, du arbeitest für eine Zeitschrift, die nennt sich Gegenstandpunkt. Erstmal, wieso Gegenstandpunkt?
Naja, weil wir ziemlich wenig in der offiziellen Welt von Marktwirtschaft und Demokratie entdecken, wo wir dafür sein könnten. Stattdessen ziemlich viel, wo wir der Auffassung sind, das verdient ein Gegen. Theoretisch eigentlich, aber auch praktisch.
Ihr befasst euch also mit den Themen Marktwirtschaft, mit den Themen Gesellschaft, mit den Themen, was die Staaten hier so machen und begutäugt es unter dem Gesichtspunkt, passt es euch oder passt es euch nicht?
Naja, sagen wir mal so, man wird ja sowieso nicht gefragt. Die ausschlaggebenden Affären, die werden einem von oben verordnet. Und dann lohnt es sich gerade als Betroffener, sich mal an Gedanken drüber zu machen, nach welchen Interessen diese Welt eigentlich eingerichtet ist und funktioniert. Und daraus ergibt sich dann nach unserer unmaßgeblichen Auffassung auch eine solide praktische Parteilichkeit. Und die wollten wir gewissermaßen ein bisschen programmatisch ausdrücken in dieser Namensgebung Gegenstandpunkt. Das aktuelle Heft befasst sich hauptsächlich mit dem Thema Europa, also wie es in die Zeit halt gerade passt. Ein weiterer, wie ich finde, sehr interessanter Hauptartikel befasst sich übrigens mit dem Thema Landwirtschaft im Kapitalismus. Im Buchhandel für 13 Euro erhältlich.
Vielen Dank erstmal dazu. Thema Europa, das ist das Schwerpunktthema von Radio X im Monat Mai. Und wir wollen dem ein bisschen vorgreifen und wollen uns heute auch über ein Thema unterhalten, das eigentlich europäisch ist, zunächst mal aber spanisch. Nämlich wir wollen uns darüber unterhalten, über die Anschläge in Spanien und wie Spanien drauf reagiert, aber auch wie Europa drauf reagiert insgesamt. Also vielleicht sollte man ganz am Anfang auch mal so ein bisschen sagen, was ist denn eigentlich passiert?
Ja, es war der 11., mal wieder ein 11., in dem Fall der 11. März dieses Jahres. Da sind in Madrid an diversen Stellen Bomben hochgegangen und haben an die 200 Leute um die Ecke gebracht. Das ist erstmal das, was passiert ist. Und wie sich dann herausgestellt hat, waren die Urheber dieser Anschläge dem Umfeld von Al-Qaida zuzurechnen. Und die Botschaft dieser Tat, die reime ich mir so in etwa folgendermaßen zurecht. Die regelrechten Staaten auf dieser Welt, die haben ja bekanntlich einen Weltkrieg gegen den von ihnen so bezeichneten internationalen Terrorismus ausgerufen und führen diesen Krieg mit allen Schikanen, also mit all der Kriegsgewalt, die ihnen zu Gebote steht. Und dagegen haben diese Islamisten offensichtlich das Bedürfnis, der Welt die Botschaft zu vermitteln: Wir können euch auch treffen. Euch, das sind in diesem Falle die Spanier gewesen und sicherlich nicht ganz zufällig, nämlich die Spanier in ihrer Eigenschaft als Partner der USA in dem Krieg gegen den Irak, den die Amis ja bekanntlich auch als Teil der Bekämpfung des internationalen Terrorismus ausgerufen haben. Das war der Vorfall und der war Anlass für eine ganze Reihe, wie ich finde, höchst bemerkenswerter Reaktionen.
Also der Anschlag, würdest du sagen, der war im schlechten Sinne politisch motiviert. Da haben Leute aus politischen Gründen Gewalt angewendet, wie das im Normalfall hier, das kennt man, Staaten tun, haben das jetzt diese Terroristengruppe Al-Qaida gemacht.
Ja, auf dem ihnen zugänglichen Level von Gewalt, muss man ja dazu sagen. Es ist ja, wie das heutzutage so schön heißt, ein asymmetrischer Krieg. Wollte ich gerade schon darauf aufmerksam gemacht haben, der wird von den USA an vorderster Front mit Bomben, Granaten, Kampfhubschraubern und Kampfflugzeugen geführt. Und die Gegenseite, die bietet die ihnen zugänglichen Gewaltmittel auf. Auch kein schöner Zug. Auf der anderen Seite, wie gesagt, was daraus dann an Reaktionen gemacht wird, das finde ich bemerkenswert.
Genau. Die erste Reaktion, die in solchen Fällen kommt, wenn, ich sag's jetzt mal so, so ganz reißerisch, wenn die Boulevardpresse von einem Blutbad redet, das ist die ganz große Betroffenheit. Und das ist auch in Spanien passiert. Ganz viele zeigten sich betroffen. Aber vielleicht sollte man sich das nochmal genauer angucken. Betroffen waren zunächst mal eben diese 200 Menschen, die tot waren, vielleicht noch die Angehörigen, aber es ist ja ein bisschen mehr passiert.
Ja, du deutest das ja schon an. Da möchte ich auch gerne Wert drauf legen, auf eine Unterscheidung. Es ist nämlich ein Ding, ob man meinetwegen als Angehöriger da jemanden verliert und dann darüber traurig ist oder meinetwegen auch wenn man nicht mit Angehörigen oder Freunden betroffen ist, einfach das Scheiße findet und gewissermaßen Mitleid empfindet mit den Leuten, die es da getroffen hat. Das ist das eine. Es gibt noch ein anderes, was gewissermaßen unter Berufung auf solche Gefühle dann damit veranstaltet wird. Und da möchte ich gerade darauf hinweisen, das ist wirklich etwas anderes. Es wird aus dieser Betroffenheit gleich eine Betroffenheit richtiggehend von oben her organisiert. Und die hat's in sich. Die hat nämlich überhaupt gar nichts mehr zu tun mit ich finde das scheiße, was da entweder mir bekannten oder auch wildfremden Leuten widerfahren ist, sondern die schließt an die Betroffenheit, die darüber entsteht, etwas ganz anderes an, nämlich ein ganzes Land schließt sich gewissermaßen in seiner Eigenschaft als in dem Falle spanische Nation zusammen. Das ist ungefähr so, wie kann man sich ja aus dem Geschichtsunterricht noch erinnern. Als der Erste Weltkrieg losgetreten war, da hat der deutsche Kaiser gesagt, jetzt kenne ich keine Parteien mehr, jetzt kenne ich nur noch Deutsche. So ungefähr ist diese gemachte, von oben her organisierte Betroffenheit aufzufassen. Es ist, man soll da gewissermaßen absehen von allem, was ansonsten sein Werkeltagsleben so ausmacht. Man soll überhaupt keine Unterschiede mehr erkennen. Man soll gesellschaftliche Gegensätze, die man vielleicht erfährt, einfach vergessen und sich einreihen hinter das große nationale Wir. Und dieses große nationale Wir, das aus seiner Betroffenheit durch einen terroristischen Anschlag an die Entfaltung von Gegengewalt denkt. Dahinter soll man sich einreihen, da soll man gewissermaßen aus tiefster Seele und ohne näheres Zusehen, ohne weitere Prüfung, ohne irgendetwas zu hinterfragen, soll man da einfach Ja dazu sagen.
Ja, du hast jetzt was angesprochen, nämlich, dass aus den Gefühlen der Menschen noch was gemacht wurde. Und ich finde, das hat zwei Seiten, nämlich die hast du auch schon angesprochen, aber die finde ich, sollten wir uns noch mal genauer anschauen. Die eine Seite, das ist die, dass da die Leute absehen sollten von allen möglichen Unterschieden. Da müssen wir uns vielleicht gleich noch mal ganz kurz drüber unterhalten. Und das andere ist, das kannte man auch in Deutschland, als die Oder gebrochen war, da ging durch Deutschland so ein Gefühl des nationalen Stolzes. Wir sind alle deutsch, wir gehören alle zusammen, wir stehen wie ein Mann hinter diesen Opfern. Und so war das in Spanien auch. Die Spanier haben dann alle laut geschrien, wir sind alle Spanier. Das ging sogar so weit, dass selbst Deutsche gesagt haben, wir fühlen uns spanisch. Das sind diese beiden Seiten. Das eine ist das nationale Gefühl und das andere ist das Absehen wegen des nationalen Gefühls von den Unterschieden. Kannst du das gerade nochmal ein bisschen erklären.
Naja, wenn sowas passiert, dann wäre es doch viel sinnvoller, wenn man sich die Interessen der beteiligten Parteien mal klar macht, wenn man sich die Mittel, über die sie verfügen und die sie zum Einsatz bringen, mal nüchtern vor Augen führt und daraus dann Schlüsse auf die politischen Interessenslagen und die politischen Zwecke zieht, die die beteiligten Parteien verfolgen. An so etwas ist bei der Betroffenheit, bei der organisierten Betroffenheit überhaupt gar nicht gedacht, von der wir jetzt gerade reden, sondern die ist richtig darauf gezielt, aus einem zugefügten Leid, das halt bestimmte Leute getroffen hat und worüber dann meinetwegen deren Angehörige Schmerz und Trauer empfinden, aus einem zugefügten Leid gewissermaßen unmittelbar daraus hervorgehen zu lassen, dieses Land, diese Nation ist bedroht, die ist das eigentliche Opfer dieses Anschlages und die muss sich deswegen auf ihre gewaltmäßigen Hinterfüße stellen und gewissermaßen diesen informellen Krieg, der ihr angetragen worden ist, den muss sie hochoffiziell ergreifen und als ihre hauptsächliche politische Handlungsoption betreiben. Und dann ist man gewissermaßen im Krieg. Und ich habe schon darauf hingewiesen, im Krieg, bei einem nationalen Notstand, wo sich die Befehlshaber verschiedener Nationen an den Kragen gehen, beziehungsweise genauer gesagt, wo sie stellvertretend ihre Völker sich an den Kragen gehen lassen, in so einer Situation gilt für Nationalisten die Maxime, fraglos sich hinter der nationalen Führung zusammenschließen und Gefolgschaft leisten. Deswegen bin ich gegen diese Fortsetzung, gegen das organisierte nationale Wir, so sehr eingestellt.
Das heißt also, dass aus den Gefühlen von Menschen wurden dann, also oder so ausgedrückt, den Gefühlen der Menschen, der Betroffenen, wurde dann übergestülpt ein ganz anderes Interesse, nämlich jetzt das Interesse der Nation. Und dann werden auch ganz andere Schlussfolgerungen fällig, nämlich nicht die, nach denen man muss diesen Betroffenen helfen, sondern Schlussfolgerungen eben, die zu dem passen, was da jetzt in Gefahr ist. Du hast eben gesagt, die Nation. Zu dem Zeitpunkt war auch Wahlkampf. Das haben Leute also auch nochmal benutzt, um in dem Wahlkampf da ihr Süppchen zu kochen. Das werden wir gleich besprechen. Ja, wir hatten eben gesagt, dass die Gefühle der Menschen benutzt wurden, damit andere ihr Süppchen drauf kochen. Und in Spanien war gerade Wahlkampf. Die Macht zur Disposition. Das Volk sollte über diese Macht entscheiden in Form einer Wahl. Und in solchen Zeiten geht's eh heiß her. Da haben also die Wahlkämpfer das Thema auch mal benutzt, um sich ins rechte Licht zu rücken. Wie ist denn das passiert? Was ist denn dann da passiert, Heinz?
Ja, ich will gerade im Anschluss an das, was wir eben gehabt haben, da will ich gerade nochmal ein bisschen weiter stricken. Und zwar hatten wir uns ja gerade darüber verständigt, für gewöhnlich ist die organisierte, von oben her organisierte Betroffenheit des nationalen Wir über solche Attentate oder so etwas, resultiert dann in einer fraglosen Gefolgschaft hinter der jeweiligen nationalen Führung. Das war diesmal in Spanien bemerkenswerterweise ein klein bisschen anders. Nicht etwa, dass die Spanier es nicht vermocht hätten und nicht hingekriegt hätten, dieses nationale Wir, diese nationale Betroffenheit hin zu inszenieren. Das haben sie ganz gut hingekriegt und das soll jetzt wiederum von meiner Seite aus kein Kompliment sein. Man muss ja nur an diese Leichenfeier da denken, die sie dann gemacht haben. In Gestalt einer katholischen Messe haben sie die zelebriert und haben da durchaus durchblicken lassen. Ganz Spanien schart sich hinter der, wie die dann selber sagen, hinter der Hispanidad. Und dann haben sie extra diese katholische Messe da zelebriert, sodass sich die Angehörigen anderer Religionsgemeinschaften bereits beschwert haben. Das haben sie offensichtlich extra gemacht, um sowas Ähnliches anzudeuten, wie zu Hispanidad gehört so ein bisschen ein katholischer Fundamentalismus durchaus dazu. Das ist die eine Seite. Jetzt bloß, nach der anderen Seite hin ist durch dieses Ereignis, durch diesen Anschlag und auch durch die bevorstehende Hauptwahl in diesem Land eine Frage wieder virulent geworden und hat sich so richtig in den Vordergrund des politischen Verstandes gedrängelt. Eine Frage, die kann man kontrovers beantworten. Nämlich die Frage, Spanien hat sich unter der alten Regierung Aznar bekanntlich zu einer wichtigen Partei in der Kriegskoalition der USA am Schauplatz Irak definiert. Und jetzt ist durch diesen Anschlag dort die Frage hochgekocht, nützt oder schadet diese Kriegsbeteiligung Spaniens der spanischen Nation? Diese Frage hat ohne dies die spanischen Gemüter durchaus bewegt. Und man hat hierzulande mitgeteilt bekommen, dass angeblich ca. 90% der spanischen Bevölkerung gegen diesen Krieg da eingestellt ist. Oder zumindest gegen die spanische Kriegsbeteiligung. Nichtsdestotrotz, die kundigen Wahlbeobachter, die das Volk schon vor der Wahl abgefragt haben, die haben uns ja ebenfalls hier mitgeteilt, obwohl also 9/10 der spanischen Bevölkerung den Krieg nicht leiden mag, hätte das ohne das Attentat überhaupt gar nicht dazu geführt, dass ein Regierungswechsel dort stattfindet. Sondern im Gegenteil, vor dem Attentat haben alle Wahlbeobachter die Aussage getroffen, dass die Regierung der Volkspartei, also der Kollege Aznar sollte ja bekanntlich abgelöst werden durch einen Nachfolger namens Rajoy, den muss man sich jetzt schon nicht mehr so sehr genau merken, der hat ja vergeigt. Aber jedenfalls das spanische Volk, obwohl gegen den Krieg eingestellt, hätte nichtsdestotrotz die Regierung wiedergewählt, die diesen Krieg da veranstaltet. So, jetzt war das Attentat mitten in Spanien. Auf Madrider Bahnhöfen und so etwas. Und hat spanische Landsleute das Leben gekostet. Das hat diese Frage wieder gewissermaßen zu der Hauptfrage der politischen Auseinandersetzung gemacht. Im Sinne von, lohnt sich das für Spanien, an dieser Kriegskoalition, an dieser Kriegsführung beteiligt zu sein? Oder lohnt es sich für Spanien gerade nicht? Ist es eher ein Schaden für diese Nation? Das war die Kontroverse, die da dran aufgebrochen ist. Und mir ist da dran aufgefallen, der Klartext von dieser Kontroverse, der heißt eigentlich ungefähr folgendermaßen. Stimmt es eigentlich? Oder ist es eine Verlogenheit, dass die USA aus ihrer Betroffenheit durch die Terroranschläge vom 11. September eine Betroffenheit gleich der ganzen Welt geschlussfolgert haben? Wissen ja alle Leute, unter dem Titel beispielsweise "Die Zivilisation ist getroffen", haben die Amerikaner ein Gleichheitszeichen gesetzt zwischen ihrer Betroffenheit durch die Twin Towers und das Pentagon von neulich und dem Rest der Welt. Und zwar mit der glasklaren Absicht, die haben sie dann ja auch praktiziert, den Rest der Welt, also den Rest der maßgeblichen Staatenwelt, meine ich, den Rest der Welt auf Hilfsdienste bei dem amerikanischen Krieg gegen den internationalen Terrorismus zu verpflichten, also gewissermaßen den ganzen Rest der Welt herzunehmen und zu instrumentalisieren und unterzuordnen unter die neue kriegerische Leitlinie, die in Washington ausgekocht worden ist. Und jetzt ist gewissermaßen die Frage aufgekommen, stimmt das denn eigentlich, dass eine Nation, wie zum Beispiel Spanien, durch die Ereignisse vom 11. September genauso betroffen ist wie die USA, sich also in die Kriegskoalition gegen die USA einreihen muss? Oder ist nicht umgekehrt, Spanien erst durch seine Kriegsbeteiligung jetzt zur Zielscheibe des Terrorismus geworden? Diese nationale Debatte, die ist in Spanien heiß geworden, kurz vor der Wahl.
Und zu dieser Debatte möchte ich nochmal zurückkommen, genauer gesagt zu dem, was du davor gesagt hast. Es ist die Frage hochgekocht, schadet das Spanien oder nutzt das Spanien? Sollte sich Spanien an einem Krieg gegen den Terrorismus, an diesem amerikanischen Krieg beteiligen oder sollte es das nicht tun? Unter welchen Bedingungen sollte es das tun? Wie stellt sich denn jemand, der für den Gegenstandpunkt arbeitet oder der Gegenstandpunkt zu solchen Fragen? Fragen, die sich ja ganz viele machen.
Tja, diese Frage sollte man sich so nicht stellen, sondern, oder ich sag's mal so herum, aus dem Grunde sollte man sich diese Frage nicht stellen, weil man da ja bereits urteilt als ganz fragloser Angehöriger dieser Nation, weil man sich also in die Pose des quasi verantwortlichen Regierungschefs wirft und die Frage aufwirft, für die Weltbedeutung von, sagen wir mal, Spanien oder auch für die Weltbedeutung von Deutschland, was ist da günstiger, wenn man der Weltmacht USA aktiv bei ihrer neuen Kriegspolitik beisteht, wenn man die von der Weltmacht USA verlangten Hilfsdienste abliefert, oder wenn man umgekehrt eine Distanz dazu einnimmt, eine Distanz, die glasklar und von allen Beteiligten auch so verstanden und bezweckt darauf berechnet ist, den USA den sogenannten Weltkrieg gegen den Terrorismus, also die Bestimmung der kriegerischen weltpolitischen Tagesordnung, nicht allein zu überlassen. Das ist der präzise Gehalt dieser Anfrage nach dem nationalen Lohnen bei einer Kriegsbeteiligung. Und da finde ich, sollten sich die Leutchen von unten, die zu der Manövriermasse ihrer jeweiligen Herrschaft zählen, die sollten sich nicht mit den Überlegungen ihrer Regierenden gemein machen, sondern sollten umgekehrt mal sich überlegen, wofür welche Zwecke sie da benutzt und im Zweifelsfall auch verheizt werden sollen.
Jetzt hast du es, glaube ich, nochmal, jetzt hast du es deutlich gesagt, dass aus, oder wie aufgezeigt, wie man aus der persönlichen Betroffenheit von ein paar Leuten hinkommt zu einer Berechnung, die eigentlich ein Einzelner gar nicht anstellen kann, sondern die sowieso nur ein Staat anstellen kann. Hin zu einer Berechnung, bei der man selbst auch nur vorkommt als die Manövriermasse. Und diese Berechnung sollte man dann wirklich nicht mitmachen. Da ist nämlich aus einer persönlichen Betroffenheit eine nationale Frage geworden und das sind grundsätzlich zwei verschiedene Dinge. Heinz, du wolltest noch mal eine Anmerkung machen zu dem Wahlkampf und wie die Wahlkämpfer da ihr Süppchen auf den Anschlägen gekocht haben.
Ja, zumal es da ja eine ganz exquisite Kiste gegeben hat. Ich meine damit Folgendes. Die Regierung Aznar, also die Volkspartei, die hat gleich unmittelbar nach den Anschlägen behauptet, sie wüsste genau, wer es war. Nämlich nichts mit auswärtigen Islamisten oder so etwas, sondern es war der hausgemachte spanische Erzfeind von der ETA, also von dieser baskischen Befreiungsorganisation da. Und wie man dann hinterher brühwarm erzählt bekommen hat, hat sich die gerade noch eben amtierende Regierung Aznar die größte Mühe gegeben und all ihre einschlägigen, beträchtlichen Machtmittel dafür aufgeboten, um eine regelrechte Manipulation der Fakten und der Informationen zu tätigen, damit jedenfalls bis zum Zeitpunkt der Wahl diese ihre Lesart von den Basken, die Basken waren's, verankert wird. Naja, also das ist nach mehreren Seiten hin bemerkenswert. Ich lege es jetzt mal nach der Seite hinaus. Eine Regierung hat jede Menge Möglichkeiten zur Manipulation. Sie hat allerhand Zugriff und Kontrolle über, was da überhaupt hinausgeht an die Öffentlichkeit. Und eine Regierung, die sich offensichtlich in ihrer Wiederwahl gefährdet sieht, die steht überhaupt nicht an, ihre ganzen herrschaftlichen Manipulationsmöglichkeiten einzusetzen, um ihre Wiederwahl zu sichern. Und bitte sehr, bloß eine kleine Erinnerung, das Timing betreffend, beinahe hätte es ja sogar geklappt, wenn die Wahl 2 Tage vorher gewesen wäre, haben alle kundigen Beobachter uns hier aufgeklärt, dann hätte es doch geklappt. Dann wäre die Regierung der Volkspartei wieder bestätigt worden. Und so ist Demokratie als Herrschaftsweise halt nun mal gestrickt. In der Wahl wird der Regierende ermächtigt und dann ist er aber auch ermächtigt für die nächsten 4 Jahre oder wie lange bei denen halt die Wahlperiode geht. Und falls das Zustandekommen der Wahl mit einem gewissen Makel behaftet sein sollte, erstmal ändert das nichts an der Machtvollkommenheit des Ermächtigten. Und zweitens verliert sich im Laufe der Zeit dieser Makel von selber. Dafür ist ja der Kollege Bush, der auch nicht so ganz reinrassig angeblich an die Macht gekommen sein soll, das beste Beispiel.
Nun gut, wie dem auch sei, die Stimmung ist also umgeschlagen und die andere Partei kam an die Macht, Zapatero. Mit dieser anderen Partei kam aber auch eine andere Regierungspolitik oder eine andere Außenpolitik an die Macht, nämlich eine, die den Antiterrorkrieg ein bisschen anders beurteilt und auch die Beteiligung Spaniens anders beurteilt.
Ja, die beiden Varianten der Beurteilung, die hatten wir vorhin schon mal durchgenommen. Und am Ende hat dieser Manipulationsversuch der alten Regierung gewissermaßen kontraproduktiv gewirkt. Nicht bloß in dem Sinne, dass der Wähler, dieses gescheite Kerlchen da, sich nicht gerne belügen lässt, so im Sinne von, das fasst er gewissermaßen als einen Misstrauensantrag der Regierung gegenüber seiner staatsbürgerlichen Reife auf, sondern in dem Falle auch noch ist das in dem Sinne aufzufassen, dass der Wähler diesen Manipulationsversuch der alten Regierung gewissermaßen aufgefasst hat, wie das Eingeständnis, dass die rivalisierende, von den Sozialisten vertretene politische Linie Spaniens in der Irakfrage eigentlich die richtige ist. Dafür war dieser Manipulationsversuch von dem Aznar gewissermaßen der Kronzeuge. Und dann hat also diese Kombination von nationaler Betroffenheit aus Anschlag und von nationaler Aufgebühltheit, weil gerade die Ermächtigungsfrage ansteht, diese Kombination hat am Ende dafür gesorgt, dass der Wähler einen Machtwechsel herbeigeführt hat. Und die Linie, die bisher in der Opposition gewesen ist, die ist jetzt an die Macht gekommen. So, also der Kollege Zapatero, der stellt gleich in Aussicht. Er sieht die Sache komplementär zu der alten Regierung. Und jetzt sollte man diese Sichtweisen vielleicht nochmal ein bisschen aufs Korn nehmen. Die Sichtweise der alten Regierung hat offenbar gelautet, Spanien macht aus sich selber am besten etwas, wenn es sich als ein wichtiger, als ein profilierter Mitmacher der Weltmacht USA präsentiert und Hilfsdienste für deren Krieg im Irak leistet. Und zwar auch durchaus absichtlich in Bezug auf eine ganz bestimmte Adresse. Auf die Adresse namens Altes Europa, heißt das ja heutzutage bekanntlich. Die Aznar-Regierung hat die Berechnung gehabt, sie soll sich, Spanien fährt am besten, wenn Spanien sich gewissermaßen bei der Weltmacht USA Liebkind macht und dafür sich einen erweiterten Handlungsspielraum in Bezug auf Europa einhandelt. Einen erweiterten Konkurrenzspielraum gegenüber den Hauptmächten, den Kernmächten des alten Europa, von denen man ja weiß, dass die in Paris und in Berlin ihre Hauptstädte haben.
Du sprichst jetzt darauf an, dass sich das neue Spanien oder das Spanien unter Zapatero, dass das alte Spanien, das Spanien unter Aznar, sich mit seiner Eingliederung in die amerikanischen Reihen im Irakkrieg gegen das alte Europa ausgesprochen hat, nämlich gegen Deutschland und Frankreich, die den Amerikanern gegenüber sich skeptisch verhalten haben.
Ganz genau. Und ich will vor allen Dingen darauf aufmerksam machen, dass die Freiheit Spaniens in solchen Fragen bezieht sich offensichtlich darauf, wem von zwei Machtpolen, entweder den USA oder den Direktoriumsmächten des alten Europa, Frankreich und Deutschland, wem von diesen beiden Machtpolen Spanien sich mehr zudefiniert, im Sinne einer Unterordnung unter deren Leitlinien und daraus seine Freiheit zum Konkurrieren bezieht.
Und genau in dieser Frage waren die beiden Regierungen jetzt unterschiedlicher Meinung. Die alte Regierung sagte, wenn, dann gehen wir zu den Größten, die es da gibt, das sind die Amerikaner. Und die neue Zapatero, die waren der Meinung, wenn, dann suchen wir unser Glück als Spanier in dem alten Europa.
Ja, und zwar in einem ziemlich präzisen Sinne. Der ist, glaube ich, ganz gut deutlich geworden. Gestern bei diesem Staatsbesuch von dem Zapatero, der in Berlin abgestattet hat. Es ist ungefähr so, wie wenn die konkurrierende spanische Kalkulation, die jetzt in Gestalt des Zapatero an die Macht gekommen ist, wie wenn die sich ungefähr Folgendes ausrechnet. Sie macht sich als Lagerwechsler vom neuen Europa zum alten Europa, den Direktoriumsmächten dieses alten Europa, den Kernmächten Deutschland und Frankreich, wertvoll, erwirbt gewissermaßen die Option, als Dritter im Bunde dieses europäischen Direktoriums zugelassen zu werden. Und das hat sich gestern, also haben gestern diese beiden Regierungschefs Schröder und Zapatero auf ihre Weise ganz deutlich dargetan. Sie haben nämlich verkündet, als Resultat ihrer Gespräche, die sie vorher auch mit Frankreich noch abgestimmt haben, soll jetzt eine neue europäische UNO-Initiative in Bezug auf wie geht's weiter im Irak gestartet werden. Diese UNO-Initiative zielt ganz klar auf stärkere Beteiligung Europas da dort, auf mehr Einfluss Europas in Bezug auf das Nachkriegs-Irak, auf eine quasi Zurückdrängung des Monopoleinflusses, den die USA sich per Krieg dort gesichert haben. Und die beiden Regierungschefs von Deutschland und Spanien haben dann gestern noch mitgeteilt, ganz generös, nachdem sie vorangegangen sind und zusammen mit Frankreich initiativ geworden sind in dieser Weltkriegsfrage, da laden sie die anderen Nationen ein, dieser Initiative beizutreten. Ungefähr so muss das alles gemeint gewesen sein, was die mit einem quasi zufälligen Wahlsieg beglückte neue spanische Regierung an Kalkulationen sich da aufgemacht hat und die sie an die Betroffenheit über den Anschlag in Madrid anschließt und gewissermaßen die Sache so darstellt, als wären ihre Kalkulationen als würden die stromlinienförmig aus diesem Anschlag da hervorgehen. Ihre Reaktion bezieht sich aber auf ganz was anderes, auf eine ganz andere Ebene. Ihre Reaktion bezieht sich darauf, wie kann Spanien in den ausschlaggebenden Fragen der Weltpolitik, zum Beispiel Kriegführung im Irak, zum Beispiel, wie wird der Irak endgültig eingerichtet? Wie werden dort die Landkarten geschrieben, äußerlich und innerlich? Wie werden dort die Völkerschaften verteilt und so weiter und so zu? Wie kann Spanien sich da den größten Einfluss sichern? Und zweiterseits in der Europafrage, wie kann Spanien sich in Europa den größten Einfluss sichern? Und zwar bei einem Europa, was nicht zuletzt aus diesem Anschlag in Madrid gelernt haben will, dass es sich jetzt selber aufbauen muss zum maßgeblichen strategischen Subjekt, zu einem handlungsfähigen Zentrum, was überall in der Welt die ausschlaggebenden Affären maßgeblich mitbestimmt und dafür aber bei sich selber daheim, also innerhalb von Europa, erstmal eine klare Hierarchie der Mächte auskarteln muss. Da hat Zapatero einen Lagerwechsel vollzogen, hat also einfach die komplementäre Kalkulation zu dem Aznar und der alten Regierung der Volkspartei verfolgt. Dafür hat er im Wahlkampf die Ermächtigung bekommen und jetzt versucht er Spanien durch diesen seinen Lagerwechsel für alle anderen Interessenten und Mächte interessant zu machen, wertvoll zu machen, damit mehr Kompetenzen in Sachen, wo geht's lang auf der Welt, auf Spanien zu ziehen. Und all das, da will ich jetzt gewissermaßen als mein Schlusswort Wert drauf legen, all das wird immerzu hingestellt und dargestellt, als das geht gewissermaßen nahtlos hervor aus den Opfern von Madrid. Na bitteschön, so nicht.
Wenn also in ganz Europa Schweigeminuten abgehalten werden, damit sich auch jedermann bewusst wird, dass er ein Betroffener ist, dass er als Volk Europas Betroffener ist, wenn dann die europäischen Regierungen sich selbst zu Schlüssen auffordern, dann ist es tatsächlich nicht mehr eine Schlussfolgerung aus dem, was dort passiert ist, sondern dann ist das eine Sache, die europäischen Regierungen vorhaben, die sie sich vornehmen, die sie sich ihren Völkern vorlegen und die Völker dürfen dann dazu nicken. Dann geht's aber auch nicht mehr um Fragen wie, wie geht's Ihnen da im Krankenhaus, sondern dann geht's auch gleich um Fragen, in welcher Kriegsallianz beteilige ich mich? Macht das Sinn, sich an der Allianz zu beteiligen? Muss Europa sich nicht mehr Militär zulegen und wo soll es noch bitte überall präsent sein? Dass Europa in all diesen Fragen nicht einig ist, darüber werden wir uns auch nochmal im Mai unterhalten, nämlich am 4. Mai, ich glaube es ist der 4. Mai im ersten Monat, zusammen mit dir, Heinz, und dem Andreas Locke. Ich bedanke mich erstmal bei euch fürs Zuhören. 3. Mai, höre ich.